Ich muss gestehen, ich bin da ein bisschen von den Ereignissen überrollt worden, weil wir eigentlich gedacht haben, wir machen da jetzt sozusagen, das war im März geplant, bevor unser Lieblingsvirus da auf den Plan getreten ist, ungeplanterweise. Und ich möchte trotzdem noch ein bisschen über den Unsinn der Virusserologie sprechen. Kurz, so wie wir alle, sind wir sozusagen Partner in einer Gruppenpraxis. Wir leben eigentlich davon, dass sie uns möglichst viele Tests schicken. Nichtsdestotrotz versuchen wir hier auch in unseren Vorträgen die Zahl der Tests und die Zahl der Zuweisungen auf ein medizinisch vernünftiges Maß zu senken. Und auch das werde ich versuchen, in meinem Vortrag zu machen. Ein bisschen was zur Virusserologie. Das heißt, wir messen bei der Virusserologie die Viren ja nicht direkt, sondern wir messen ja die Antikörper gegen die Viren. Und das war jahrzehntelang sozusagen die einzige Methode, die wir hatten, um Viren nachzuweisen. Es gab dann noch die Virologen, die in irgendwelchen Kellern gesessen sind, die auch Viruskulturen gemacht haben, die dann Wochen bis Monate später ein Ergebnis hatten oder auch nicht. Mittlerweile mit der PCR hat sich das ein bisschen verändert, aber nach wie vor wird Virusserologie gemacht. Was weisen wir nach? Wir weisen die IgM-Antikörper nach. Die sind sozusagen der Marker eines rezenten Geschehens, kommen frühestens 5 bis 7 Tage ab Infektionsbeginn und haben eine relativ hohe Bindungskapazität, aber eine niedrige Affinität. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie nur IgM-Antikörper nachweisen, haben Sie in der Virusserologie gar nicht so selten Kreuzreaktionen zwischen verwandten Viren. Also bitte ein bisschen vorsichtig immer interpretieren. Wenn Sie eine Infektion hatten und dann eine Reinfektion haben, haben Sie meistens keinen IgM-Anstieg. Und diese IgMs bleiben so im Schnitt etwa 3 bis 3 Monate sozusagen nachweisbar. Es gibt aber Gemeinheiten, das sind so 10% der Patienten, aus irgendwelchen Gründen haben dann die oft IgM bei Infektionen oder Impfungen, die jahrelang zurückliegen. Was weisen wir noch nach? Wir weisen die IgG nach. Das ist sozusagen der Beweis für den Kontakt mit dem Virus oder einer Impfung. Es tritt in etwa 12 bis 14 Tage ab der Infektion auf und ist jetzt kein direkter Beweis für eine aktive Infektion. Könnte ein Hinweis sein auf eine Immunität, auf einen Impfschutz, muss aber nicht. Wir haben sehr wohl auch IgG-Antikörper, die uns sozusagen nicht schützen. Zum Beispiel bei der Hepatitis B oder Hepatitis C überhaupt gibt es Antikörper vom Typ IgG nachweisbar, die aber nicht vor der Infektion schützen. Wenn Sie eine Reinfektion haben, haben Sie oft einen Anstieg im Titer. Das heißt, wenn Sie einen vierfachen Titeranstieg haben, beim IgG und das wirklich im Verlauf gemessen haben, was ja eigentlich eine Seltenheit ist, dann haben Sie auch einen Hinweis auf ein akutes Geschehen. Und genau das ist oft das Problem, dass wir gerne wissen würden, ist jetzt die Infektion rezent oder ist die ein bisschen später, länger zurückliegend? Wenn wir nur IgG nachweisen, können wir uns ab und zu dabei behelfen, indem wir auch die Avidität messen. Das heißt, wir messen, wie stark bindet mein Antikörper an mein Antigen. Warum? In der Immunreaktion versucht das Immunsystem zuerst einmal möglichst viele Antikörper zu bilden. Die binden oft etwas schwächer an meine Viren. Und dann mit der zunehmenden Reifung des Immunsystems werden immer höher avide Antikörper gebildet. Das heißt, die Avidität steigt mit dem Fortlaufen sozusagen der Immunreaktion. Das heißt, je höher avid ein Antikörper ist, desto länger zurückliegend ist die Infektion. Damit kann man in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Röteln, ganz gut unterscheiden, ist die Infektion länger zurückliegend oder eben nicht. Und Toxoplasmose macht man das auch öfter. Und was passiert so bei einer typischen Immunreaktion? Sie haben irgendwo mal Kontakt, dann passiert einmal eine Zeit lang nichts und dann kommt es sozusagen zu einer Immunreaktion. Zuerst kommt es zu einem Anstieg der IgM und danach mit ein paar Tagen Verspätung kommt es zu einem IgG-Anstieg. In vielen Fällen bleibt das IgG dann lebenslang erhalten, muss aber nicht. Es gibt natürlich auch Gemeinheiten oder gemeine Infektionen, wo das IgG wieder abfällt. Bei einer Reinfektion kommt es selten zu einem IgM-Anstieg, aber meistens zu einem IgG-Anstieg, der dann deutlich höher ist. Und darauf beruht auch das Prinzip der Impfung. Deswegen haben wir auch bei den Impfungen sozusagen immer wieder Auffrischungen und Booster, um sozusagen den IgG-Spiegel höher zu halten. Und genau das ist unser großes Problem. Sie wissen, die Krankenkasse zahlt auch noch die respiratorischen Viren und die sind jetzt gerade wieder aktuell, weil wir ein Lieblingsvirus haben und natürlich jede Menge andere Viren, die deswegen nicht ausgestorben sind. Wenn Sie einen Patienten haben mit irgendeinem respiratorischen Infekt, der kommt zu Ihnen, dann haben Sie natürlich eine Inkubationszeit, die aber bei den respiratorischen Infekten relativ kurz ist. Das sind so 2 bis bestenfalls 10 Tagen. Wenn der Patient mit akuten Symptomen zu Ihnen kommt und Sie denken mal nach und sagen, ich will jetzt wissen unbedingt, was das ist, ob das jetzt ein Adenovirus oder ein Enterovirus ist, und Sie machen eine Virusserologie, wird das in den meisten Fällen noch negativ sein. Das heißt, bei Symptombeginn sind diese Antikörper meistens negativ, und man muss auch dazu sagen, bei respiratorischen Viren ist die klinische Konsequenz eigentlich null. Dazu kommt, bei besonders gemeinen Viren wie zum Beispiel Influenza, können Sie ja nicht unterscheiden, welcher Stamm das ist. Das heißt, Sie können nur sagen, hat der Patient Influenza-Antikörper oder nicht, aber nicht, ist das jetzt der aktuelle Stamm oder hat er vielleicht voriges Jahr noch eine Impfung und ich habe eine Nachwirkung. Also letztendlich, bei respiratorischen Infekten hat die Virusserologie keine Konsequenz und hat meistens keinen wirklichen Sinn, weil zum Symptombeginn haben Sie meistens das, was voriges Jahr oder vor 2 Jahren war, aber nicht das, was sozusagen aktuell Sie interessiert. Das heißt, da ist es sozusagen nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, im Endeffekt, was hilft mir bei respiratorischen Infekten, ist Serologie eigentlich nichts. Das, was Sie meistens mehr interessiert, ist die Frage, ist das, was der Patient vor mir hat, bakteriell oder viral? Und da hilft Ihnen das gute alte CRP wahrscheinlich wesentlich mehr weiter, weil es ein CRP-Anstieg wäre typisch für eine bakterielle Infektion, wo Sie dann sozusagen antibiotisch eingreifen können. Ein nächstes Thema, was mir persönlich immer unangenehm auffällt, weil wir damit nicht gut verdienen würden, sondern weil es einfach sozusagen meistens gar nichts bringt, die Arthritis-Serologie. Wenn ein Patient kommt, Sie wissen, es gibt so reaktive Arthritiden, die sind relativ selten, sind meistens typischerweise Monoarthritiden der großen Gelenke. Also typisch ist Kniegelenk, Sprunggelenk, Ellbogengelenk, seltener Schultergelenk und meistens unilateral. Das heißt, wenn ein Patient auf beiden Seiten eine Arthritis hat, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass das was Reaktives ist. Das beginnt meistens 2 bis 4 Wochen nach der Infektion und praktisch jeder Erreger kann so etwas verursachen. Die Therapie ist symptomatisch, das geht meistens von alleine wieder weg. Das heißt, es gibt auch keine therapeutische Konsequenz, wenn Sie wissen, das ist jetzt auf Coxsackie oder was auch immer. Und diese Antikörperbestimmungen gehen ganz schön ins Geld. Wenn Sie also einen großen Arthritis-Block machen, dann verdient Ihr Labor ganz gut damit. Dem Patienten hilft das nicht wirklich weiter. Ein Thema, was sozusagen mir im Magen liegt, ist zum Beispiel die Salmonellen- und Yersinien-Antikörper. Das sind jetzt nicht wirklich Viren, sondern Bakterien, haben eigentlich keine Aussagekraft. Es gibt natürlich nach einer Salmonelleninfektion sozusagen, kann es zu einer Arthritis kommen, aber dann hat der Patient eine eindeutige Anamnese, das heißt, er hat eine Gastroenteritis vor 4 Wochen gehabt. Und was mir ein bisschen aufgefallen ist, wir haben einmal bei uns nachgeschaut, wie viele positive Antikörper hatten wir denn so in den letzten 2 Jahren? Exakt 0 bei den Yersinien. Das heißt, es ist extrem selten und es bringt eigentlich gar nichts. Das Gleiche ist die Chlamydien-Serologie. Da ist es leider nicht so, dass wir keine positiven haben, sondern relativ viele. So 10-20% der Bevölkerung hat eine positive Chlamydien-Serologie. Das heißt, sie hatten irgendwann einmal Kontakt mit irgendeiner Form von Chlamydien. Das heißt aber nicht, dass sie eine aktive Chlamydien-Infektion haben. Das heißt, im Endeffekt verführt da hier eine positive Chlamydien-Serologie meistens zu einer unnötigen Antibiotikatherapie. Diagnostische Aussage ist extrem bescheiden. Das heißt, meine Bitte ist, statt einer Chlamydien-Serologie bei Patienten, machen Sie zumindest eine Chlamydien-PCR aus dem Harn, weil damit können Sie eine Infektion nachweisen. Und damit helfen Sie gerade bei jungen Personen, sind ja Chlamydien-Infektionen nicht so selten, kann man das sozusagen auch sinnvoll nachweisen und entsprechend therapeutisch behandeln. Mein Liebling, das gehört auch nicht zu der Virusserologie, ich sage es nur, weil wir 150.000 Borrelien-Tests im Jahr machen, ich haben nachgerechnet, also ich glaube, pro Zecke in Österreich gibt es 5 bis 10 Borrelien-Serologien in den entsprechenden Labors. Also jeder Zeck wird theoretisch 10-mal getestet. Was testen wir da? Wir testen die IgG und IgM. Sie kennen alle diese Stadien, es beginnt am Ende mit dem Erythema migrans, da sind die Antikörper noch negativ, das heißt, da hilft Ihnen die Borrelien-Serologie gar nicht weiter. Und erst im Stadium 2 bei der Arthritis oder Neuroborreliose oder im Spätstadium kann man die Antikörper nachweisen. Das große Problem, das wir im Labor haben, ist, dass einerseits, dass die IgM sehr häufig persistieren. Das heißt, ich habe keinen Hinweis auf eine akute Infektion, wenn ich IgM habe. Und dass diese IgG- und IgM-Antikörper lebenslang bleiben. Und etwa 10% der Österreicher haben irgendwo Borrelien-Antikörper. Wenn sie sozusagen da akzidentell getestet werden, haben sie meistens dann eine Antibiotikatherapie gebucht. Unser Problem ist sozusagen, die Antikörper sind relativ spät nachweisbar und persistieren jahrelang. Und bei Jägern oder Waldläufern oder sonst irgendwelchen Naturburschen haben sie relativ häufig Borrelien-Antikörper nachweisbar, die aber keine therapeutische Konsequenz haben. Gemeinerweise muss man auch dazu sagen, auch nach einer Therapie bleiben natürlich die Borrelien-Antikörper lebenslang erhalten, so wie alle Antikörper. Aber auch nach einer Antibiotikatherapie gibt es bei Borrelien ein Postborreliose-Syndrom. Das heißt, trotz Behandlung, wenn ein Patient eine Borreliose hat, persistieren oft Symptome, nämlich hartnäckige Müdigkeit, Myalgien, Arthralgien und Stimmungsschwankungen bei bis zu 40% der Patienten. Und das ist gar nicht so einfach. Also bei Borrelien kann man davon ausgehen, es gibt eigentlich keine Resistenzen. Das heißt, wenn es eine Antibiotikatherapie gab, kann man davon ausgehen, dass die Borrelien eradiziert sind. Eine neuerliche Behandlung bringt meistens nichts und da gibt es auch keine sinnvolle Behandlung. Nach einigen Monaten vergeht dieses Postborreliose-Syndrom wieder. EBV ist auch ein bisschen was Mystisches. Warum? Ja, 90% der Bevölkerung hat das dann ab dem Erwachsenenalter. Die meisten Infektionen sind asymptomatisch, die holen sich die Kinder schon im Kindergarten. Übertragung, wie bekannt, durch Speichel, verursacht meistens bei jungen Erwachsenen eben oder ab der Pubertät die infektiöse Mononukleose, also typischerweise Fieber, Pharyngitis, Lymphknotenschwellung und über mehrere Wochen anhaltende erhöhte Temperatur. Und dieses Virus persistiert ebenfalls lebenslang. Das heißt, bei den über 30-Jährigen sind etwa 95% positiv. Bei Immunsupprimierten kann es natürlich mit Lymphomen assoziiert sein. Warum ist das ein bisschen ein Problem? Es gab Anfang des Jahres mehrere Fachbücher unter Anführungszeichen über die chronische EBV-Infektion, mit denen sehr viele Leute sehr viel Geld verdienen, die aber klinisch nicht wirklich nachweisbar ist. Sie haben eine relativ lange Inkubationszeit und dann eine gar nicht so kurze akute Phase von circa 2, manchmal auch 3 Wochen. Und danach kommt oft eine wochenlange Müdigkeit mit leicht erhöhter Temperatur. Ganz typisch ist natürlich auch, wenn Sie sozusagen die Pharyngitis behandeln und einmal sicherheitshalber ein Augmentin geben, ist typisch, dass fast 80-90% danach ein Arzneimittel Exanthem auf das Amoxicillin bekommen. Auch das ist keine Antibiotikaallergie, sondern ein Arzneimittel Exanthem. Das Schöne bei der EBV-Infektion ist, dass wir eine relativ eindeutige Serologie haben. Wir haben relativ knapp nach der Infektion steigt das VCA-Antigen an, IgM und IgG. Und mit dem Abklingen der Infektion steigen dann Antikörper gegen das Nuklearantigen, das EBV-Nuklearantigen an, die eigentlich nachweisen, dass es sozusagen eine Infektion ist, die länger zurückliegt. Das heißt, wenn Sie ebener Antikörper nachweisen können, dann wissen Sie, das ist sozusagen keine akute Infektion, sondern eine chronische, unter Anführungszeichen, Infektion, die länger zurückliegt und sozusagen nicht mehr die Ursache ist für das chronische Fieber. Das heißt, die frühen Antikörper sind die VCA-Antikörper, die ebenfalls lebenslang persistieren. Und wenn die Infektion vorbei ist, das heißt, wenn Sie eine alte Infektion haben, können Sie auch dann die ebener Antikörper nachweisen. Was hat die EBV-PCR für einen Wert? In dem Fall eigentlich beim Gesunden gar keine, weil Sie bei jedem Gesunden nach einer EBV-Infektion EBV-Viren nachweisen können, im Speichel und im Blut fallweise natürlich. Das heißt, Reaktivierungen sind beim Gesunden extrem selten, entgegen mancher Fachbücher, die sozusagen jetzt die chronische EBV-Infektion sehr gerne behandeln wollen, meistens mit alternativmedizinischen Präparaten, die Sie praktischerweise dann auch vom Buchautor gleich beziehen können. Das CMV-Virus verhält sich ähnlich wie das EBV-Virus, ist auch ein Teil der Herpesviren, wird ebenfalls über Schmierinfektionen übertragen und auch häufig im Kindergarten. Bei Immunkompetenten gibt es bis auf manchmal kurze fieberhaften Episoden, ist es meistens asymptomatisch. Und auch da sind etwa 90% der Bevölkerung positiv. Auch CMV-Viren persistieren lebenslang. Das heißt, wann sind diese CMV-Infektionen gefährlich? Bei Erstinfektionen in der Schwangerschaft. Warum? In der Schwangerschaft können 40% dieser Infektionen sozusagen den Fetus infizieren. Und das ist derzeit dank der modernen Pränataldiagnostik auch die häufigste Ursache für Taubheit bei Väten. Also nachdem die Röteln jetzt mehr oder weniger im Griff sind durch die Rötelnimpfungen, CMV gibt es keine Impfung, also ist das eine der häufigeren Ursachen sozusagen für Taubheit. Bei HIV oder sonstigen Immunsuppressionen kann es zu einer Reaktivierung der CMV-Infektion kommen mit entsprechenden Symptomen, meistens eine Pneumonie. Das heißt, was hilft mir die EBV-Serologie, wenn Sie IgM nachweisen, haben Sie sozusagen den Marker einer rezenten Infektion. Und wenn Sie IgG nachweisen, dann wissen Sie, die Infektion ist schon länger zurück, beziehungsweise auch da könnten Sie die Avidität nachweisen. Wann macht sowas Sinn? Bei Schwangeren eigentlich oder bei Kinderwunsch macht das durchaus Sinn. Warum? Es gibt dank der modernen Hygiene sind jetzt immer mehr Frauen eigentlich jetzt CMV-negativ in der Schwangerschaft und typischerweise passiert es dann beim zweiten Kind, dass die Frauen dann EBV-infiziert werden. Warum? Das erste Kind holt sich sozusagen die EBV-Infektion in den Kindergarten und überträgt das dann auf die Mutter. Das heißt, es macht durchaus Sinn, bei Frauen oder bei Kinderwunsch einmal vorsorglich auf EBV zu screenen. Warum? In dem Fall helfen Hygienemaßnahmen, das Risiko einer EBV-Infektion während der Schwangerschaft ganz massiv zu senken. Bei Transplantierten und bei HIV-Patienten ist die Serologie weniger sinnvoll, da ist es sinnvoll, eine PCR zu machen. Warum? Das sollte man auch quantifizieren, die sind meistens hochpositiv bei einer Reaktivierung. Und ganz gemein ist natürlich beim Status Fibrilis bei Jugendlichen, sowohl EBV als auch CMV als auch HIV haben mehr oder weniger ähnliche Symptome, nämlich Fieber, Abgeschlagenheit, Pharyngitis vielleicht einmal, Kopfschmerzen, das länger persistiert, also leicht erhöhte Temperatur, die persistiert. Das heißt, bei jungen Erwachsenen kann man das durchaus einmal zur Differentialdiagnose heranziehen. Bei älteren Erwachsenen ist jetzt CMV und EBV fast immer schon sozusagen abgelaufen und daher nicht mehr relevant. Generell, wie ist das bei Erwachsenen? Also irgendwo zwischen 90, also bis in 95% aller Erwachsenen hatten bereits diese Infektion. Das heißt, es macht auch wenig Sinn, die jetzt sozusagen zu screenen, außer sie haben eine spezielle Situation, wo sie sagen, da möchte ich das genau wissen. Wir hatten das an sich für den März geplant, da gab es dieses Lieblingsvirus noch nicht. Mittlerweile gibt es ja nur mehr das. Zur Labordiagnostik von unserem Lieblingsvirus von Covid-19. Auch da gibt es natürlich Antikörper. Und dieses Virus ist ein bisschen speziell in der Immunreaktion, das uns sozusagen am Anfang etwas verwundert hat. Sie haben typischerweise am Tag 7 bis 10 treten dann Antikörper auf. Und zwar treten in dem Fall IgM und IgG-Antikörper fast zeitgleich auf. Das heißt, Sie können es nicht wirklich unterscheiden, ist es eine rezente Infektion oder eine spätere Infektion. Am Tag 7 bis 10 muss man dazu sagen, nach der Infektion sind die Antikörper zwar interessant, aber jetzt für eine Diagnostik einer Infektion natürlich zu spät. Sie wissen, infektiös sind Patienten ab dem Tag 2 in etwa nach einem Kontakt. Das heißt, hier kann es durchaus sein, wenn die Antikörper auftreten, dass die Patienten zum Beispiel kein oder nur mehr wenig nachweisbares Virus in der PCR haben. Diese Antikörper, die auf dem Markt sind, sind gegen verschiedene Antigene gerichtet. Die häufigsten, die verwendet werden am Markt, sind gegen das Nukleokapsid-Antigen gerichtet. Das ist etwas, das sozusagen ein Antigen, das ein bisschen einen Tag früher auftritt, oder gegen das berühmte Spike-Protein. Das Spike-Protein ist das, das sozusagen an den ACE2-Rezeptor andockt und dann sozusagen für die Infektion verantwortlich ist. Die Antikörpertests, die wir derzeit im Labor anbieten, und zwar alle Labors sozusagen in Österreich, haben eine sehr hohe Spezifität. Das heißt, wenn der Test positiv ist, kann man mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass der Patient Kontakt hatte mit Covid-19. Wir wissen aber nicht, ob er noch infektiös ist, beziehungsweise ob er immun ist. Das ist das große Problem. Das zweite Problem ist, sie haben aber auch eine mittlere Sensitivität. Wir wissen, so circa 20% der Patienten bilden sehr wenig oder gar keine Antikörper aus. Das heißt, die sind unter unserer Nachweisgrenze. Das heißt, ein negativer Antikörper, das schließt mir jetzt nicht aus, dass der Patient nicht schon einmal eine Infektion hatte. Was bringt mir das jetzt klinisch? Naja, ich kann zumindest sagen, okay, du hattest einmal wahrscheinlich eine Infektion. Die umgekehrte Aussage ist ein bisschen kritischer sozusagen. Und in Einzelfällen hilft mir das auch klinisch weiter. Sie haben sozusagen typischerweise ist im oberen Respirationstrakt, wo wir unsere PCRs machen, mit Abstrich oder jetzt ein Wien-Spezifikum zum Beispiel im Gurgeltest, wo wir die Viren nachweisen, sind die Viren ca. 10 Tage nachweisbar. Bei manchen Patienten kommt es aber nachher dann zu einer Pneumonie. Das heißt, die Viren sind deutlich im unteren Respirationstrakt und die PCR ist bereits negativ. Da könnte Ihnen der Antikörper sozusagen diagnostisch weiterhelfen, wenn Sie eine radiologische Pneumonie haben, und eben Antikörper, wäre das ein Hinweis, dass das doch eine SARS-CoV-2-Infektion ist. Sie können sagen, okay, du hattest einmal eine Infektion, viel mehr können wir aktuell nicht sagen. Wir können auch nicht sagen, ob der Patient jetzt immun ist. Und das ist ein erbitterter Streit, ob jetzt sozusagen die Antikörper beweisen, dass Patienten immun sind. Was wissen wir bisher? Naja, man muss ehrlich sagen, ein halbes Jahr nach Auftreten des Virus kann man jetzt wenig sagen, wie lange man immun sein wird. Wir wissen nur von anderen Coronaviren, und Sie wissen, es gibt da jetzt seit den 60er Jahren sind eine Menge anderer Coronaviren bekannt, die sozusagen normale, banale Erkältungserkrankungen hervorrufen. Und wir wissen, dass eine Infektion mit einem anderen Coronavirus, wenn überhaupt, nur zu einer kurzfristigen Immunität führt, dass die etwa 6 bis 12 Monate anhält. Und dann kommt es meistens zu einer Reinfektion. Es gibt dazu sozusagen ein paar Studien, die schon älter sind. Also das ist eine historische Studie, wo man es einfach nachgewiesen hat aus Serumbanken von Patienten, wie oft die sozusagen einen Titeranstieg für die diversen Coronaviren hatten. Und die hatten wirklich alle Jahre sozusagen ihren Titeranstieg, das heißt eine Reinfektion. Es gibt auch eine Studie aus den 60er Jahren, wo man einfach Probanden alle 6 Monate infiziert hat, artifiziell mit harmlosen Coronaviren, und die hatten dann alle ihre Reinfektionen. Das heißt, bei anderen Coronaviren wissen wir, dass es keine bleibende Immunität gibt. Wie es bei diesem Virus sein wird, lassen wir uns überraschen. Was spricht für eine Immunität? Wir wissen, dass die Plasmatherapie zumindest bei schwer Erkrankten ein Erfolg, also effektiv sein soll, dürfte. Das heißt, wenn man Patienten Immunglobuline gibt, dürften zumindest die Antikörper neutralisierend wirken. Es gibt Experimente bei Makaken, die man sozusagen reexponiert hat. Das heißt, die haben wir künstlich infiziert und dann haben wir sie noch einmal infiziert. Und da hatten sie keine Virusreplikation. Also zumindest Affen könnten kurzfristig immun sein. Was das jetzt bei Patienten hilft, diese Aussage, wissen wir noch nicht. Es gibt aber auch etwas, was relativ ermutigend ist, aber auch das ist jetzt eine kurzfristige Beobachtung. Es gibt Studien zum Beispiel aus Katar, die auch eine relativ starke Epidemie hatten oder eine erste Welle hatten, dass es zwar Reinfektionen gibt, aber die extrem selten sind. Also das sind ca. 0,01 bis 0,02% der Patienten, die wiedergeholt getestet wurden, haben wirklich eine Reinfektion gehabt. Und die sind alle nicht schwerer verlaufen als die erste Infektion. Das heißt, die Befürchtung, dass diese Infektionen dann immer schwerer verlaufen, dürfte sich nicht bewahrheiten. Wie lange jetzt diese Immunität anhält und wie umfassend das ist, können wir eigentlich nach wie vor nicht sagen. Das heißt, das Fazit bei Corona-Antikörpern ist, was wissen wir, wenn ein Patient positiv ist? Wir wissen mit einer gewissen Sicherheit, dass er eine Infektion hatte. Viel mehr können wir ihm auch nicht sagen. Und das ist ein bisschen unbefriedigend, das muss ich ehrlich zugeben. Die meisten wollen dann wissen, ob sie jetzt immun sind. Das werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Aber auch das erst wahrscheinlich in einigen Jahren. Ja, was heißt das jetzt für die Praxis? Die Virusserologie ist eigentlich ein Instrument, das man sparsam einsetzen sollte. So Virusblöcke, die extrem beliebt sind, wo man gleich 30 verschiedene Viren testet, sind richtig teuer. Das sind 200 bis 300 Euro, die sie sozusagen an Kosten verursachen, die aber meistens sehr eingeschränkten Nutzen bringen. Das heißt, seien Sie bitte sparsam mit diesen Virusblöcken und versuchen Sie lieber Einzeltests zu machen, wenn Sie klinische relevante Infektionen haben. Und man muss auch dazu sagen, bei 80% der respiratorischen Infekte finden Sie auch in der Virusserologie nichts. Das heißt, es hilft Ihnen auch diagnostisch nichts weiter und der therapeutische Nutzen ist sowieso bescheiden. Das heißt, wenn Sie unterscheiden wollen, habe ich eine bakterielle oder eine virale Infektion, bitte denken Sie auch an das gute alte CRP. Wo macht Virusserologie Sinn? Natürlich, wenn Sie sozusagen eine Fragestellung haben und etwas ausschließen wollen, wie zum Beispiel ein Status Febrilis bei Jugendlichen, macht das durchaus einen Sinn, dass man mal schaut, ist das jetzt eine EBV-Infektion oder muss ich da weiter diagnostisch aktiv werden? Bei manchen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Masern, ist die Serologie zum Beispiel auch sensitiver und lustigerweise auch früher da als die PCR. Auch bei der Hepatitis B ist die Serologie lustigerweise vom Zeitpunkt oder vom Auftreten her an Sensitivität der PCR überlegen. Das heißt, bei Masern sind die IgM bei Symptombeginn meistens nachweisbar und da macht es auch einen Sinn, sozusagen frühzeitig zu testen. Gleichzeitig kann man natürlich auch die IgG messen, das ist bei Masernepidemien ganz gut, dann weiß man nämlich auch, ist der Patient überhaupt immun und muss ich den sonst nicht isolieren. Ansonsten bitte seien Sie sparsam mit der Virusserologie. Reinfektionen können Sie sehr oft nicht nachweisen. Also da hilft oft der direkte Erregernachweis, der aber nach wie vor nicht von der Kasse bezahlt wird. Ein Riesenproblem haben wir bei Impftitern. Ja, wenn Sie sozusagen nach einer Impfung spezifische IgG nachweisen, wissen Sie zumindest oder können Sie mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, der Patient ist derzeit immun. Also ein positiver Titer bedeutet, gut, der Patient ist aktuell immunisiert. Leider können wir aber nicht vorhersagen, wie lange er immun sein wird bei den meisten Impftitern. Warum? Dieser Titerabfall ist individuell, der ist bei Älteren stärker, bei Jüngeren schwächer ausgeprägt, beziehungsweise es gibt da individuelle Unterschiede. Das heißt, es gibt eigentlich keine evidenzbasierten Empfehlungen, mit Ausnahme der Hepatitis B, wo es sozusagen klare Empfehlungen gibt, bei welchem Impftiter man welche Impfintervalle angibt. Bei allen anderen Impfungen gibt es eigentlich keine Evidenz, dass man sagen kann, bei Impftiter X kannst du jetzt so und so lange warten mit der nächsten Impfung. Das heißt, auch hier hilft Ihnen das nur bei ganz eingeschränkten Fragestellungen, zum Beispiel wenn der Patient keinen Impfpass hat oder sich nicht erinnern kann, ob er eine Grundimmunisierung hatte, dann können Sie das mit dem Impftiter nachweisen, aber Sie können ihm nicht sagen, pass auf, du hast noch so und so viel Zeit. Das heißt, die Impftiterbestimmungen nützen vor allem dem Labor und dem Patienten nur eingeschränkt. Die Empfehlung ist nach wie vor, sich sozusagen einen Impfplan zu halten und die Impfintervalle entsprechend des österreichischen Impfplans sozusagen da durchzuführen und auf Titerbestimmungen weitgehend zu verzichten. Letztendlich, was will ich Ihnen weitergeben? Die Virusserologie ist ein Instrument, aber wenn Sie weniger testen, haben Sie oft mehr Aussage und mehr Nutzen davon. Und je mehr Tests Sie machen, desto mehr irreführende Ergebnisse werden Sie haben. Vergessen Sie nicht, die meisten Antikörper bleiben lebenslang, also da können Sie ganz schön in die Irre gehen. Und die zweite Aussage, bitte die Impftiter selbst sagen Ihnen nichts über die Impfintervalle aus, sondern die sind sozusagen nach aktuellen Empfehlungen aus dem Impfplan sozusagen zu entnehmen und nicht aufgrund der Titerhöhe bestimmt. Ja, damit darf ich mich bedanken und freue mich natürlich auch über Fragen von Ihrer Seite. Dankeschön.